Wir begeben uns heute im wahrsten Sinne des Wortes in die Höhle der Löwen. Nicht nur Schmitty war in Berlin auf Löwenjagd, sondern wir haben heute auch noch Caroline Nichols von Three Bears zu Gast, die in der Höhle der Löwen gepitcht hat.
Ja, und natürlich ganz viel Lauferei. Hendriks Training, mein Training. Esther startet jetzt in China. Unglaublich. Dann der Berlin-Marathon. Hendrik mit Eliud Kipchoge. Dann ist er noch beim Trailrun dabei. Und. Das alles bei Einer rennt, einer hinterher. Euer Lauf-Podcast.
Hallo Schmitty, es ist eine Menge passiert, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, aber was mich wirklich beruhigt ist, dass du offenbar nach wie vor der einzige Partylöwe in ganz Berlin, wahrscheinlich in ganz Deutschland bist.
Ja, also erstmal, mir kommt es auch vor, hör mal, als haben wir uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Ja, ist ja auch fast so, ne? Also Mann, dieser Zwei-Wochen-Rhythmus. Lass mal so stehen, du brauchst dein Training, du brauchst auch deine Form für Berlin. Ja, da sind wir wieder. Stichwort Berlin, Löwe, von wegen, du Partylöwe.
Du warst auf Jagd.
Oh, das war ja was. Ihr habt das ja alles mitbekommen. Also Wahnsinn, oder? Löwe, Wildsau, doch eine Löwin. Meine Güte, was war das eine Aufregung. Also ich muss sagen, Sommerloch, hey, super. Also macht Spaß, also tolle Geschichte, endlich mal wieder ein Thema, worüber man ja mit Freude berichten kann, oder? Kein Krieg, keine Klimakrise, eine Löwin in Berlin. Spitze.
Naja, also da, ich finde, daran merkt man aber, dass saure Gurkenzeit herrscht, wenn die Journalisten sich ihre Geschichten jetzt schon selber aus den Rippen schneiden müssen. Und ja, auf jeden Fall Schmitty im Brennpunkt. Ne? Da musstest du dann aber unbedingt auch von NRW nach Berlin gekarrt werden, um da mit auf Jagd zu gehen. Erzähl uns mal, wie lief das denn ab? Hast du deine Safari gut überstanden und warst du auf der Flucht oder warst du auf der Jagd?
Also ich habe meine Safari bestens überstanden. Ja, Sommerloch, du hast es gerade gesagt, ne? Habe ich auch schon überlegt. Mensch, hat da extra einer jetzt eine Löwin rausgeschnitten aus so einem Gehege, damit die Presse ein bisschen was zum Berichten hat? Das riecht ja danach, muss man sagen, ne? Also ist ja sowas von, ja, dankbar, mitten in dieser Zeit dieses Thema. Also das hätte man ja noch viel länger und weitläufiger ausschlachten können. Es war so, dass ich Donnerstag hier unterwegs war in Düsseldorf an so einem Thema rund um die Kirmes, Rheinkirmes in Düsseldorf. Ja, und dann hat man mich angerufen und gefragt, hör mal, wie sieht's aus? Kannst du heute Abend noch nach Berlin fliegen? Du müsstest da morgen fürs Frühstücksfernsehen ein paar Schalten übernehmen. Und da habe ich gesagt, ja, klar. Wie, Löwen entlaufen? Das lasse ich mir nicht entgehen. Da will ich hin, die will ich finden. Da muss ich an die Fährte sozusagen, auf die Spur gebracht werden. Ja, bin dann abends noch dahin geflogen nach Berlin. Ist ja dann immer ganz nett, wenn man sich mal, ja, nebenbei noch kurz abends um 10:30 mit einem alten Kumpel treffen kann. Und dann war ich um 1 Uhr im Bett und um 4 Uhr bin ich wieder aufgestanden. Dann ging's nach Kleinmachnow, ne, so hieß es, glaube ich, das Örtchen, wo die Löwin gesichtet wurde. Ja, und dann wurde da live geschaltet und da war es noch nicht raus, dass es jetzt endgültig ein Wildschwein sein soll, sondern ich habe erstmal ja noch über die weitere Suche berichtet. Da hieß es, man hat professionelle Tierfährtenleser angefordert und ist nochmal mit einer Hundertschaft im Wald. Und ich sage dir, als wir da angefahren sind, in dieser Ecke da, das ist ja schon Brandenburg, Kleinmachnow, da habe ich das gesehen, was ich sonst nur aus dem Fernsehen kannte. Eine Rotte Sauen, eine Rotte Wildschweine mitten zwischen den Häusern, wirklich da im Dorf, in der Kleinstadt Kleinmachnow, morgens in aller Seelenruhe waren die da am Rumgraben und am Rumwühlen. Ja, und da hat sich dann ja schon so einiges abgespielt. Es ging ja dann irgendwie doch schnell im Tagesverlauf, dass rauskam, es soll jetzt eine Wildsau gewesen sein. Aber ich fand es natürlich herrlich, diese Geschichte.
Aber vielleicht auch genau der richtige Vorgeschmack für das, was bei dir ja ansteht. Ne? Dich verschlägt es ja jetzt bald in die echte Wildnis. Und da sind es dann sicherlich keine Wildschweine, die da begegnen, wenn es für dich ja in die Nähe der Wunderläufe nach Ostafrika geht.
Ja, das war ja das Witzige, so für mich persönlich. In 2 Wochen steht jetzt der Urlaub vor der, oder noch nicht mal 2 Wochen steht der Urlaub vor der Tür. Haben wir lange drauf hingefiebert, eine tolle Reise nach Tansania und da wirklich eine Woche Safari in der Serengeti, Gorogoro Krater, Tarangire Nationalpark und noch so ein bisschen mehr.
Na, geil. Ja,
und da habe ich selber natürlich schon im Kopf gehabt, hör mal zu, hier so ein Wald- und Wiesenreporter wird in Berlin von einer Löwin gekillt und gefressen, 2 Wochen vor seiner großen Reise, vor seinem Traum Safari in Afrika, macht ihn die Berliner Löwin kalt. Das wäre natürlich eine Story gewesen, ne? Aber ja, da habe ich mich dementsprechend schon mal einstimmen können auf den Urlaub. Das war sehr schön. Also von der Berlin-Safari geht es dann nach Afrika, nach Tansania. Ich bin schon unglaublich aufgeregt und ja, hab mich jetzt mal mit diesem ganzen Thema Malaria-Prophylaxe auseinandergesetzt, weil Tansania ist ja tatsächlich Malaria-Risikogebiet, rot eingefärbt und hab mir jetzt hier schon so ein bisschen Insekten-Mückenspray besorgt und muss mir noch irgendwie ein langes Hemd kaufen und eine Butze. Ich habe gar nicht diese Farben. Man soll ja wirklich beige, braun, ockerfarben irgendwie. Ich habe nur blau und weiß und schwarz oder so. Also alles, was man nicht tragen soll. Ja, da bin ich mitten in den Vorbereitungen jetzt für diesen Urlaub, für diese Safari. Heiß wie Frittenfett, habe aber trotzdem gut und ordentlich trainiert. Also es war eine solide Woche, obwohl ich aus meinem tagtäglichen Rhythmus hier in Köln gerissen wurde mit dieser Berlin-Aktion. Aber ja,
ja, ja, aber das läuft. Ist vielleicht das Stichwort, ne? Löwe, wir arbeiten beide gerade, glaube ich, wie die Löwen. Nach wie vor in Topform. Ne? Bei mir auch jetzt die ganz intensiven Wochen in meiner Marathonvorbereitung. Und ganz lustig, dass du, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich weiß nicht, ob ihr zur gleichen Zeit da seid, aber die Esther, meine Freundin, die fliegt ja auch ganz nah an dich ran, nach Kenia, und zwar im August. Ich weiß nicht, ob du am 17. schon wieder zurück bist, ansonsten wärt ihr wie ich ganz, ganz dicht beieinander. Und
da können wir uns winken.
Ja, bist du am 17. auch da? Wieder. Ja, dann seid ihr tatsächlich drei Tage lang absolut in direkter Nachbarschaft und ja, du auf Safari, Esther dann tatsächlich im Höhentrainingslager und ich habe natürlich ein großes weinendes Auge dabei. Ich wäre natürlich auch super gerne wieder rüber geflogen, gerade jetzt, wo so ein wichtiger Marathon vor der Tür steht. Aber die Termine lassen es aktuell bei mir nicht zu und ich habe ja auch noch das ein oder andere Aufbaurennen geplant, jetzt auch im August und im September. Und deswegen muss tatsächlich, oder ist die Rolle jetzt mal wie ich ganz umgedreht, dass ich der bin, der zu Hause bleibt, während Esther dann in die große, weite Welt fliegt. Nicht nur jetzt
die Frau geht.
Ja, nicht nur nach Kenia, sondern vorher jetzt auch noch mal nach China. Also jetzt kommt eben auch für die Esther das absolute Jet-Set-Life, ne, mit den World University Games in China. Dann geht es direkt weiter zum Bodensee, da haben wir dann noch mal einen Pressetermin und dann geht es direkt nahtlos weiter nach Kenia. Das ist schon ein krasses Pensum auch. Und ja, ich bin so ein bisschen neidisch. Ich hätte auch wieder Lust auf Höhe, auf Afrika. Da habt ihr mir auf jeden Fall was voraus. Aber trotzdem möchte ich beweisen, dass man eben auch im Flachen hier zu Hause in Hannover oder wo auch immer in Deutschland auch eine Topform sich aufbauen kann. Und ja, bin sehr gespannt, wozu es da reicht, weil wir haben jetzt in den letzten Wochen wirklich eine ganze Menge Zeit ins Training investiert, ein paar neue Konzepte auch ausprobiert, was das Tempotraining angeht. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht ein bisschen verfolgt habt. So bei Instagram habe ich ja jetzt ein paar detailliertere Einblicke mal gegeben in das Training und gerade auch in diese Kombination aus Läufen auf der Straße in Verbindung mit Läufen auf der Bahn. Innerhalb von einem Workout, ne?
Da muss ich jetzt nur mal eben kurz sagen, das wird der Henrik jetzt in Zukunft natürlich auch mal mit auf der einer Hinterherseite verlinken, damit wir nicht auf dieser unserer schönen Instagram-Seite nur eine Katharina-Würmchen-Foodporn-Seite kreieren. Also da musst du diese Einheit mal mit verlinken.
Das mache ich.
Das versprichst du mir.
Das verspreche ich dir.
Ja, genau, das habe ich nämlich jetzt gesehen. Erzähl weiter. Das sind ja deine Programme, die du jetzt immer mit so schönen, kurzen, knackigen Bahneinheiten kombinierst.
Ja, absolut. Also ich experimentiere da ein bisschen mit. Das haben wir so in der Vergangenheit noch nicht gemacht, aber ich habe so ein bisschen diese Programme, die mir immer sehr geholfen haben im Marathontraining, jetzt nochmal so ein bisschen ja, gewürzt, sage ich mal, mit ein bisschen Schärfe gewürzt. Und das ist ganz cool, ne? So ein klassisches Programm wie 4x4 Kilometer auf der Straße zu unterbrechen mit 400er Intervallen, also auch im relativ hohen Tempo. Also ich habe dann mal 4 Kilometer auf der Straße gemacht, bin dann direkt rein ins Stadion, also ungefähr so 300 Meter Trabpause, dann 400er Intervalle, 3 Stück auf der Bahn mit 200 Meter Trabpause, dann aber auch relativ schnell, so in 65, 66 Sekunden. Und dann geht es wieder raus, 300 Meter Trabpause auf die Straße und dann die nächsten 4 Kilometer Intervalle und so weiter. Oder auch in anderen Variationen, dann mit 2000 und 1000 dann im Wechsel, die dann wieder auf der Bahn unterbrochen wurden von 400er und 300er Intervallen. Also diese Kombination aus den klassischen Marathon-Straßen-Workouts und die so ein bisschen ja, zu unterfüttern mit Intervallen, damit mache ich im Moment gerade sehr gute Erfahrungen und bin sehr gespannt, wie sich das auszahlen wird. Also das Schöne ist ja, dass ich jetzt endlich auch mal wieder einen sehr hochklassigen Wettkampf vor der Nase habe, ne, mit der Berlin City Night, 10 Kilometer. Da habe ich jetzt heute tatsächlich auch die Startliste gesehen und da wird es ordentlich zur Sache gehen. Also es sind richtig, richtig viele starke deutsche Athleten da. Viele, die auch wie ich dann deutlich unter 29 rennen. Also ich glaube mindestens 5 Leute, die 28er Zeiten fast immer rennen. Also deswegen, da bin ich sehr gut gefordert und da kann ich mal schauen, wozu das aktuell schon reicht. So, ne? Ich bin jetzt immer noch so im ersten Drittel der Marathonvorbereitung, näher mich so ein bisschen der Hälfte jetzt langsam.
Also ich will's für dich aussprechen. Also ich rechne mit einer 10 Kilometer Bestzeit auf der Straße von Henrik Pfeiffer. Also Junge, wenn ich jetzt wandern, kann ich natürlich... Ja, wenn ich jetzt, das muss ich jetzt ganz provokant, wo ich ein bisschen besser wieder ins Rollen komme und endlich mal in der Lage bin, einen 3,30er Schnitt mehr als nur 2,5 Runden zu laufen, da wird natürlich jetzt auch wieder meine Schnauze ein bisschen mehr aufgerissen und ein bisschen größer. Nee, aber Spaß beiseite. Also, hör mal, ich wusste gar nicht, dass du so schnell zucken kannst. Dann lese ich da irgendwas von 28 auf 200. Da habe ich mir gedacht, was? Der Pfeiffer Hendrik? Eine 28? Kloppt der mal eben so zwischen seinem Marathonschritt? Also Junge, das ist doch überragend gut, um in unserer Tiersprache zu bleiben. Bärenstark. Also mit Löwengebrüll nach vorne. Also du und Esther, was ihr gerade wegprügelt an Einheiten. Das, also meine Güte, das ist richtig, richtig gut. Ich war doch live dabei. Das haben unsere Zuhörer jetzt auch noch gar nicht erfahren. Also wir waren letzte Woche, glaube ich, waren wir auch wieder in Köln gemeinsam an der Vorwiese, da vor dem Stadion unterwegs, 1-Kilometer-Runde und da hat Esther eine brutale Einheit gemacht, 8, 6, 4 Kilometer, also alles solide irgendwie, um die 3,30, Henrik nebenher gelaufen, natürlich kaum geatmet, Mund war zu bei 3,30, da werde ich ja nur aggressiv, also das kann ich mir kaum mit angucken, aber ihr seid ja beide richtig, richtig gut drauf, das muss man sagen.
Ja, es ist so ein Schwung, den man mitnehmen muss auf jeden Fall und was wirklich Spaß macht, ist, dass wir ja auch sehr viele Einheiten kombinieren, also tatsächlich ist es so, dass auch Esther mal bei mir mittrainiert, wie zum Beispiel in Köln, aber selbst wenn ich meine Tempoläufe mache, ist es sehr oft so, dass man auch dann wirklich viele Sachen mitlaufen kann, wie jetzt an dieser angesprochene Einheit mit 4 Kilometern zügig und dann diese 400er Intervalle. Das ist ja perfekt für eine Esther, die dann vielleicht 1000er Intervalle mitrennt, während ich meine 4er habe und dann auf der Bahn vielleicht statt 400 Meter nochmal 300 Meter mitrennt. Das Niveau ist jetzt so hoch bei ihr, dass das tatsächlich klappt. Auch mit anderen Athleten, mit dem René Menzel, der hier auch bei uns im Hannover Laufprojekt eine große Rolle spielt, ja, lässt sich einfach sehr viel zusammenbauen. Und das ist das Schöne ja am Marathontraining. Selbst wenn man ein gewisses Leistungsgefälle noch drin hat, kann man unheimlich viel zusammen trainieren und teilweise dann wirklich auch mit sehr großen Unterschieden. Ne? Also wenn jemand in der Lage ist, eine 33 auf 10 zu rennen, ich jetzt vielleicht mit einer 28er Zeit unterwegs bin, kann man trotzdem in so einem Marathontraining einen echt nicht zu unterschätzenden Teil auch gemeinsam machen. Und das ist so ein bisschen diese Synergie, die wir jetzt hier gerade nutzen. Es macht richtig Spaß, ne? Es geht gut voran und ja, deswegen ja, bin ich da schon traurig auch. Nicht nur deswegen, dass die Esther mich dann bald verlässt, nach Kenia fliegt, aber natürlich ist es für sie dann eben auch genau richtig, dass sie da ihren nächsten großen Straßenlauf dann eben auch vorbereitet, abgesehen von dem großen, der jetzt ja kommt in China, den Halbmarathon, wo wir natürlich auch sehr gespannt sind. Da bin ich heute tatsächlich nochmal nach Hamburg rübergefahren, weil das Visum abgeholt werden musste. Die Chinesen sind da ein bisschen fest, sag ich mal, was die Vergabe angibt. Da musst du einmal extra nach Hamburg anreisen, um den Antrag zu stellen. Dann musst du nochmal nach Hamburg reisen, um das Visum abzuholen. Und das haben wir uns ein bisschen aufgeteilt, ne? Gerade jetzt, wo das Training eben so drückt. Und dann bin ich da heute rübergefahren, deswegen. Aber insgesamt haben wir einen krassen Fokus gerade auf dem Training. Und das ist auch gut so. Ne? Es macht einfach Spaß.
Ja, du, tolle Aussichten. Also erstmal muss ich sagen, das gefällt mir. Die Frau fährt nach Kenia, Malochen, Kilometer fressen und du hältst hoffentlich die Bude sauber, mein Freund. Ne? das ist doch klar. Du wischst mal feucht durch zu Hause in Hannover und lüftest mal ein bisschen jetzt, wo es etwas kühler wird. Das tut uns allen zumindest lauftechnisch gut. Ich glaube, die Natur braucht auch mal den Regen, den es jetzt gerade heute zumindest gab in Köln. Schauerartig, ich glaube, das wiederum ist nicht so gut. Aber ja, also Spaß beiseite, ihr trainiert richtig hart beide. Vielleicht einmal, um das so ein bisschen strukturierter durchzugehen. Studentenweltmeisterschaft, das ist ja schon mal, muss man sagen, für Esther ein Riesenerfolg, dass sie jetzt dabei ist. Sie hat sich jetzt natürlich super gut gesteigert in den letzten Monaten, aber dass sie dabei ist, dass sie da teilnehmen kann, das ist ja jetzt schon mal Wahnsinn, das ist super. Was hat sie sich vorgenommen? Wie sind da die Aussichten? Wie schätzt du das ein? Und vielleicht für uns, was herrschen da gerade für Bedingungen in China? Wie sieht das aus? Ist ja bei einem Halbmarathon nicht ganz unwichtig.
Ja, das wird wieder richtig, richtig heiß da drüben. Ne? Also China, gerade da in Chengdu, ist eine Stadt, die wahrscheinlich auch noch nicht allzu viele gehört haben, die aber auch wieder 16 bis 18 Millionen Einwohner, glaube ich, hat, ne? Wie das da so üblich ist. Ist heiß, also ich glaube so um die 30 Grad muss man mit rechnen. Der Start ist Gott sei Dank sehr früh morgens, ich glaube um 6 Uhr sogar. Und boah, ich würde da gar nicht groß ein Ziel formulieren. Ich glaube, das 6 Uhr ist gar nicht so schlecht, ne, wegen Jetlag. Nach Osten, das ist immer ganz schwer. Und das entspricht dann hier so Mitternacht. Und so wie wir unseren Biorhythmus haben, ist das tatsächlich eine Zeit, in der wir beide uns sehr, sehr gut fühlen. Deswegen glaube ich, dass es für Esther gar nicht so schlecht ist. Aber ja, ich traue da eine Menge zu. Ich will aber auch da keinen Druck aufbauen. Sie selber sich auch nicht. Aber die Entwicklung, die sie jetzt genommen hat, die spricht ja für sich. Und ich glaube, dass hier unser Selfmade-Training, was wir so ein bisschen, ne, aus unserer eigenen Feder jetzt nicht nur bei mir, sondern auch bei ihr machen, dass das sehr gut anschlägt. Und bin sehr, sehr gespannt. Also diese 72er-Zeit da aus Berlin, aus dem Frühjahr, die hat sie jetzt auf jeden Fall mehr als drauf und ist da auch nochmal auf einem deutlich besseren Level als damals. Aber in so einem Rennen, da geht es natürlich jetzt nicht um Zeit, sondern da rennst du auf Platzierung und musst dich natürlich auch geschickt verhalten bei diesen Temperaturen, ne, dass du da dann gut durchkommst und eben auch dann auf den letzten 3, 4, 5 Kilometern dann eben vielleicht die entscheidende Position gut machst. Deswegen lassen wir uns beide da komplett überraschen, wird sehr, sehr spannend. Und generell ist das natürlich auch ein Land, da kommt man ja nicht alle Tage hin, ne? Das Ganze da mal so zu erleben, ne, ist jetzt sicherlich kein Land, wo ich gerne leben würde, aber ich glaube, ja, da mal so, ja, hinter die Kulissen von so einem Überwachungsstaat, von so einer Diktatur zu schauen, ist, ne, bei aller Kritik, die man da berechtigt äußern sollte und kann, sicherlich trotzdem schon mal interessant und auch wieder so ein Beispiel, wo einen der Sport immer auch hin verschlagen kann und wie der den Horizont erweitert. Also es ist ja schon ein Ziel, wo ich auch mal gern starten würde. Bin ich ein bisschen neidisch, dass ich da jetzt nicht mehr zu alt bin, um dann so eine Studentenweltmeisterschaft zu laufen.
Ja, häng noch ein paar Semester dran, habe ich auch gemacht.
Ja, das geht trotzdem nicht. Das ist auf Regelstudienzeit begrenzt und ich glaube, wegen Corona wurde eine Ausnahme gemacht. Ne? Also die Leute, die wegen Corona da nicht hinkonnten letztes Mal, die dürfen dann jetzt mit einer Sondergenehmigung länger. Aber insgesamt ist das für relativ junge Athleten nur offen, da teilzunehmen.
Nee, ist ja richtig so und ist ja auch schön. Ja, du, ich bin gespannt. Nochmal ganz kurz jetzt den Bogen geschlagen, wieder auf deine 10 Kilometer. Sag mal, komm, was glaubst du? Was hast du drauf? Kann das unter 29 gehen?
Ja, würde ich auf jeden Fall gern versuchen. Also ich war ja vor dem Boston-Marathon auch in einer sehr guten Form, bin dann eine ziemlich flache 29 gelaufen, ich glaube 29,06 war für mich da auch Bestzeit und ja, habe jetzt so gut trainiert und auch relativ viele kurze Sachen gemacht auf der Bahn, die mir auf jeden Fall das Selbstbewusstsein geben, dass es da jetzt irgendwann auch mal drunter gehen sollte. Ist ja schon lange überfällig eigentlich diese Zeit und das Feld, das Starterfeld gibt das auf jeden Fall her. Ne? Ich habe es ja immer gesagt, so Simon Boch ist dabei, Fitvi, das sind ja alles Leute, die eher sogar eine 27er Zeit schon schaffen können. Aber hier so ein Aaron Bienenfeld ist dabei, Johannes Motschmann, Förster, ne? Auch ein ganz junger Topathlet, auch mit 28er Bestzeiten schon. Also es gibt einige Leute, an die ich mich da sehr gut hängen kann und das werde ich auf jeden Fall probieren. Und ja, dann schauen, dass ich da möglichst lange dranbleibe, das Laktat vertragen kann. Werde jetzt nicht allzu viel Rücksicht nehmen, was das Training angeht. Ich habe jetzt sehr, sehr heftige Wochen hinter mir. Ich habe eine 222er Woche, die letzte Woche war 219. Und auch diese Woche möchte ich schon noch in den Bereich von 200 Wochenkilometern gehen. Das heißt, das ist aus dem vollen Training heraus. Aber so wie ich mich gerade fühle und so gut wie ich durchkomme, ja, würde ich da auf jeden Fall mal angreifen wollen. Und freue mich da auch richtig
stark drauf.
Und hat natürlich auch einen Reiz, Schmidti, ne? Hat natürlich auch einen Reiz, dass es in Berlin ist, ne? Das ist ja natürlich dann die Stadt, in der eben auch mal Marathon dann stattfinden wird, ne? Und gibt der ganzen Sache sicherlich nochmal einen besonderen Reiz, ne? Weil in Berlin ja dieses Jahr dann auch ein großer Showdown für die deutschen Läufer sein wird, wo dann ein Großteil der Athleten in Erscheinung tritt.
Die Bärenstadt, die um ein Haar, um ein, im wahrsten Sinne des Wortes, um ein Wildschweinhaar breit, fast eine Löwin hätte als Wappentier einsetzen müssen. Aber so viel dazu. Du, ich habe selber auch trotz dieser Berlin-Aktion und einer unruhigen, leicht stressigen Woche fast an der 70-Kilometer-Marke gekratzt. Also ich bin gut drauf. Kölner Kürbis, Joey, mein Freund, wenn du das hörst, ich will jetzt hier keine großen Ansagen machen, denn das geht nach hinten los und das kann ich auch nicht leisten. Ich will nur sagen, ich hoffe insgeheim, dass du jetzt nicht noch granatenmäßig nach oben abgehst mit deiner Form, die du ja schon längst bewiesen hast, deinen 1,20, 1 Stunde 20 im Hitze-Halbmarathon, ich glaube in Duisburg war es, der starken 35er-Zeit beim Severinslauf in Köln, das habe ich ja alles nicht stehen, aber ich werde kämpfen wie ein Löwe, um dann am 1. Oktober konkurrenzfähig zu sein, und ich merke halt, dass mir die Kilometer schwerfallen. Also das Training läuft richtig gut, aber ich weiß, die 21 und ein paar gequetschte Kilometer auf der Halbmarathon-Distanz, das ist nicht die Schmidti-Distanz. Das ist zu lang für mich, aber ein Mann, ein Wort, ich muss da jetzt ran. Ich gebe mein Bestes. Ich habe ein paar richtig gute Einheiten gemacht, und wo du auch dieses gemeinsame Training angesprochen hast mit dieser Truppe da jetzt in Hannover, mit Esther und den anderen Jungs da drumherum, das habe ich natürlich hier so ein bisschen in Köln noch mit den ASV-Mädels. Ich habe jetzt schöne Einheiten mit der Vera Coutelier machen können. Da kann ich natürlich noch nicht ganz dranbleiben. Die Vera ist eine der stärksten deutschen Mittelstreckenläuferinnen, muss man sagen. Da kann ich jetzt aber wieder Teilabschnitte schön mitlaufen. Das pusht mich, das brauche ich auch, weil ich merke, nur alleine zu trainieren, gerade diese harten Einheiten, das ist schon zäh. Das mache ich ja überwiegend, also ich mache eigentlich alle Dauerläufe immer alleine, und dann spürt man mal, wenn man die Gruppe hat, was das nochmal ausmacht, wenn man sich wirklich mal reinhängen kann, hinterherlaufen kann und einfach mal, das mitrollen kann, das motiviert ungemein und das hilft auch. Ja, und insofern bin ich da dankbar um jeden Trainingstag, wo ich da mit den Mädels mich mal einfach dahinter klemme, und das lief jetzt gut. Das lief jetzt gut. Also ich habe am Samstag, und dann höre ich jetzt hier auch wieder auf, das ist mein Standardspruch zum Monologisieren, aber ich habe am Samstag, es war ja wie folgt, ich bin am Donnerstag nach Berlin und dann wusste ich schon, mit Training, Donnerstag kein Training, dann bin ich Freitag relativ spät wieder hier in Köln gewesen. Ich wollte ja ursprünglich mal bei so einem Lauf hier mitmachen in Köln, das habe ich dann nicht mehr geschafft. Und dann bin ich Freitag einfach los, fühlte mich relativ gut, obwohl ich in der Nacht kaum geschlafen hatte, und im Hotel und so penne ich eh nicht so gut. Ja, und habe dann so ein 13 Kilometer gemacht, so im 4,45er Schnitt, das war echt okay für mich. Und dann dachte ich, komm, jetzt pennst du Samstag einfach aus, lässt das Training, was eigentlich hier in Köln morgens um 10 stattfindet, mal Training sein, und machst dann am Nachmittag was alleine. Gesagt, getan. Und dann dachte ich, ich habe mich so lala gefühlt, und dann bin ich raus und habe mich so 2 Kilometer eingelaufen, und dann habe ich einfach mal einen Tempo-Dauerlauf gemacht. 10 Kilometer, so in 40 Minuten 40. Ich glaube, ich hatte auf der Uhr GPS 405er Schnitt, aber wirklich so am Rheinufer zwischen den Leuten her, hatte da einen Durchschnittspuls von 164. Da war ich sehr zufrieden mit. Also wenn ich bedenke, dass ich Ende März in Hannover 39 Minuten Anschlag gelaufen bin mit einem Puls wirklich von knapp 190, ist das jetzt für mich eine Riesenentwicklung. Und da hat sich was getan. Ich bin total happy. Man merkt das euphorisch. Ich will nicht meine Klappe aufreißen. Ganz im Gegenteil, abwarten. Ich habe jetzt Sonntag nochmal einen schönen 22er Lauf gemacht, 22 Kilometer, 1 Stunde 49, 5 Minuten Schnitt. Ja, mir nochmal ein bisschen Luft geholt, und es läuft, du. Es läuft. Ich bin zufrieden.
Ja, man merkt dir das an, und es ist genau richtig. Du musst da weitermachen. Ich glaube auch, dass es Richtung Halbmarathon bei dir eine Menge mehr geht, als du dir aktuell zutraust, gerade auch wenn du jetzt ein bisschen deine Kilometerumfänge hochschraubst. Ich kann dir ein bisschen Inspiration vielleicht nochmal geben. Ne? Wenn du meinst, dass ich gerade hart trainiere oder auch du selber hart trainierst, dann lohnt sich immer mal so ein Blick über den Tellerrand. Da gibt es ein schönes Beispiel, Suguru Osako. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Japaner.
Hört sich an wie irgendeiner, dem ich beim Kreuzworträtsel erraten muss oder so. Da habe ich an Sudoku gedacht gerade, sorry.
Ist einer der Top-Marathonläufer aus Japan, auch lange Zeit im Oregon Project gewesen, was man gut oder schlecht finden kann, aber ist wirklich einer, der ja ganz vorne mitrennt, auch bei Olympia in Tokio, ich weiß nicht, was er, Sechster oder Achter, auf jeden Fall auch relativ weit vorne gewesen. Auch New York Marathon letztes Jahr sehr, sehr gut platziert gewesen. Und ja, der hat jetzt mal mit einem 2:05:29 Bestzeit gerade in seiner Marathonvorbereitung entschieden. Er macht einfach mal im Training jetzt zweimal 10.000 Meter im Rahmen eines Wettkampfes hintereinander. Das bedeutet, er ist erst im B-Lauf gestartet und dann im A-Lauf gestartet. Also um 17:35 ist er den B-Lauf gerannt. Und um 19:30, also ja, 2 Stunden ungefähr nach dem ersten Start, dann nochmal im A-Lauf, also ne, 20 Kilometer Tempo insgesamt. Dazwischen, weiß nicht, hat er vielleicht die Beine kurz nochmal hochgelegt oder auch mehr oder weniger. Und er wollte damit trainieren, dann mit einer gewissen Müdigkeit in den Beinen, dann eben nochmal eine zweite 10.000 draufzusetzen. Du kannst mal raten, wie schnell der erste Lauf war und wie schnell der zweite Lauf war.
Okay, lass mich kurz überlegen. 2:05 hat er stehen. Als Marathonzeit, dieser starke Japaner, ja? 2:05 ist richtig, ne, sagst du. Okay, dann gehe ich davon aus, der hat wahrscheinlich mal die Finger vom Sushi gelassen in der Pause, also in der Pause zwischen den Läufen, zwischen A- und B-Lauf. Du, Japaner sind, ja, das kennt man, die Geschichte zeigt es immer wieder, die sind sowas von zäh und hart zu sich selbst und haben ein Durchhaltevermögen und eine Willenskraft, ein Kampfgeist. Ich sage, dieser Mann ist den ersten Lauf gelaufen in 28:30 und ist die zweiten 10 gelaufen in 28:20 und den zweiten Lauf hat er hingelegt in 28:59.
Da bist du aber echt gut dabei. Also er ist tatsächlich noch ein Stück schneller gewesen. Er ist den ersten Lauf in 28:14 gerannt und den zweiten in 28:35.
Absoluter Wahnsinn. Boah, ich kannte, ne, die Geschichte nicht.
Ja, also krass.
Ich kannte die Geschichte nicht.
Ja, absoluter Wahnsinn. Also war es wirklich gut dabei. Ja, ist absoluter Wahnsinn. Also ne, die ersten 10.000 in einem 2:49er Schnitt, die zweiten 10.000 im 2:51er Schnitt. Und das alles innerhalb von eher irgendwie 2 Stunden. Ne? Also 2 Stunden waren die beiden Starts auseinander. Völlig verrückt und einfach krass. Und das ist der gleiche Kerl, ich weiß nicht, ob wir den früher in meinem Podcast schon mal angesprochen haben, der im Training auch mal einen Halbmarathon in 61 ganz gerne rennt. Also wirklich Wahnsinn, was manche Leute dann eben machen. Klar ist das irgendwie so ein bisschen unter Wettkampfbedingungen, aber ist tatsächlich eine Inspiration, die ich mir auch nehme, dieses 2x10 Kilometer in kurzer Zeit rennen. Das würde ich ganz gerne auch nochmal im Laufe meiner Marathonvorbereitung einbauen. Natürlich nicht ganz so schnell wie er, aber das würde mich mal reizen, so vielleicht die ersten 10 im Marathon-Wettkampftempo zu machen, die zweiten 10 einen Tick schneller. Ne? Also das wäre bei mir dann so 30:50 die ersten 10 und vielleicht dann 30 glatt die zweiten 10. Wäre mal so eine Inspiration, die ich mir vielleicht abgucken könnte als sehr scharfe Tempotag.
Du hast am Wochenende einen Termin in Berlin. Ist halt die Frage, ob das dein A-Lauf oder dein B-Lauf ist.
Ne? Ich würde wahrscheinlich jetzt erstmal beide nehmen. Also beides wäre für mich eine Bestzeit, eine deutliche Bestzeit. Deswegen kannst du dir aussuchen, welche ich nehme. Ich würde beide unterschreiben erstmal.
Übrigens, ihr erinnert euch an den rauchenden Chinesen. Also bitte nicht den schnellen Japaner mit 2:05 verwechseln mit dem Typen, der bei einer 3:30 Marathon eine Kippe nach der anderen geraucht hat. Ne? Das heißen wir nicht gut. Also, aber Wahnsinn. Also irre. Ja. Wirklich
Wahnsinn. Irre. Ja. Aber wie gesagt, alles für den Herbstmarathon. Und interessant fand ich auch eine Aussage, über die ich noch gestolpert bin, von Eliud Kipchoge. Der jetzt auch für Berlin tatsächlich bestätigt wurde. Und das haben ja auch sehr viele gedacht, dass der in New York rennen wird, ne, um seinen Major Run weiterzuführen. Ne, der war ja so ein bisschen auf der Sammlung, dass er da im besten Fall alle Majors gewinnt. Ne, das ist in Boston natürlich
jetzt schon mal nicht. Ist ja alles möglich noch.
Ja, aber in Boston ist es ja erstmal nicht gelungen. Deswegen aber trotzdem viele gedacht, er würde in New York rennen. Hat jetzt tatsächlich dann eben auch Berlin bekannt gegeben und wurde gefragt, weil er da natürlich auf den Calvin Kiptum trifft, der jetzt ja die Szene mit diesem verrückten Marathon in London ja schon geschockt hat, ne, wo er die zweite Hälfte dann in 59 Minuten gerannt ist, wie ich fast noch Weltrekord gerannt wäre aus einer ersten Hälfte, die deutlich drüber war. Also wo man sagt, ist nur eine Frage der Zeit, bis der Kipchoges Weltrekord bricht. Und das ist natürlich schon eine berechtigte Frage, wenn man Elliot jetzt gerade mit dem Erlebnis in Boston im Hinterkopf mit, konfrontiert mit dem Kiptum und sagt, ja, bist du besorgt oder hast du ein bisschen Schiss vor Calvin Kiptum? Und war ganz interessant, wie er darauf reagiert hat. Er meinte nämlich, ist ihm völlig egal, ist ganz entspannt und er hat einen schönen Satz gesagt, if Kiptum runs under 2 hours, he will always be the second. I will always be the first one, so I have no worries at all. Also ne, er sagt, ja, wenn Kiptum die 2 Stunden bricht, was offenbar auch Kipchoge für nicht unmöglich hält, dann sagt er, egal, er war immer noch der Erste, der es geschafft hat. Allerdings würde ich da gerne deine Meinung zu hören, weil das natürlich jetzt bei diesem Marketing-Gag passiert ist, auf einer Formel-1-Rennstrecke von seinem Ausrüster. Und ja, das war natürlich Bedingungen, die nicht wettkampfkonform. Ach nee, es war nicht auf der Rennstrecke, es war in Wien. Sorry, der erste Versuch war in Monza. Ja, ja. Das war in Wien, wo dann ja auch so eine Windwand vor ihm war mit Pacern,
genau,
die dann permanent ausgewechselt wurden und projizierten Lasern auf der Straße. Also alles ausgereizt, was im normalen Marathon nicht geht. Und deswegen, ja, ich bin da ein bisschen übergestolpert über diese Aussage und es hat mich ein bisschen geärgert auch, weil ich finde, dass durch diese Marketingaktion, wo dann natürlich bei gemalten Bedingungen, die man normalerweise einfach nicht vorfindet, die auch verboten sind, ne, Pacer dürfen nicht ausgewechselt werden im normalen Rennen, aber durch diese maßgeschneiderten Bedingungen hat er natürlich einen Vorteil gehabt, den man beim normalen Straßenlauf nicht hat, aber in der Wahrnehmung der Leute ist natürlich diese 2-Stunden-Barriere von ihm gebrochen worden, aber bei ganz anderen Bedingungen. Das ist ja so, als würde ich sagen, ich schneide mir vielleicht noch mal ein paar Rollen unter die Schuhe und, ne, und skate dann vielleicht ein paar Meter, damit ich dann auch irgendwie in den Bereich von 2 Stunden komme. Ne, natürlich ist es bei ihm jetzt nicht ganz so drastisch gewesen. Er hat es alles aus eigener Kraft geschafft, aber eben mit Hilfsmitteln, die nicht erlaubt sind. Deswegen finde ich die Aussage problematisch, weil wenn Kiptum das schaffen sollte, diese 2-Stunden-Marke zu brechen, dann hätte er sie unter regelkonformen Bedingungen geschafft, während Kipchoge das eben nicht getan hat, aber sich jetzt eben so darstellt, als wäre das der Fall. Deswegen fand ich diese Aussage tatsächlich gar nicht so cool. Ich würde mal gerne deine Meinung hören, wie du das siehst.
Also erstmal erinnert mich das an unseren Kumpel schon wieder, Dominik Fabianowski, der am Seil von seinem Vater wird, um schneller zu laufen. Ne? Wir haben euch diese Verrückten, also positiv verrückt, liebe, feine Sportsmänner vorgestellt. Dominik, der war im Podcast Vater der General. Es gibt ja diese Szenen, da hat er ihn am Seil gezogen. Er war auf dem Fahrrad, der Vater, Dominik an der Leine hinterher. Und ja, man wollte damit einfach bewirken, dass er sozusagen seine Beine schneller bewegen muss, dass er in einen Grenzbereich geführt wird, den er sonst alleine erstmal nicht schafft, dass sich da der Körper dran gewöhnt, das Gehirn so ein bisschen, ne, das ist ja so der Gedanke dahinter gewesen. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen mit diesem Fabelweltrekord, ich habe es damals auch gesehen, ich glaube, da gab es so einen Livestream, wie er.
Ne, Vorsicht mit dem Wort, allein schon das Wort ist ein Problem. Das war kein Weltrekord,
Nein, der kommt unter regulären Bedingungen. Okay. Es war ein Labor, bei dem Laborrekord. Okay. Ich korrigiere mich, es war dieser Laborrekord in Wien hinter dieser fahrenden Wand. Erstmal muss ich sagen, Hut ab, dass man ja bei solchen Bedingungen wirklich Topleistung abrufen kann, weil ich selber merke ja immer, wenn ich mich jetzt in so einem Wettkampf nicht wohlfühle oder, also wisst ihr, wie ich das meine? Also, dass man in so einer Situation wirklich alles abrufen kann. Also, wenn man weiß ja schon selber, dass das irgendwie komisch ist, dass das ein Geschmäckle hat, dass das so ein Labording ist, muss aber trotzdem 100% performen, weil sonst wirst du auch unter diesen Laborbedingungen niemals unter 2 Stunden kommen. Also, das finde ich schon mal erstmal im positiven Sinne krass, dass er auch da wie eine Maschine einfach alles abrufen konnte, anscheinend ja, ne? Sonst wäre er nicht unter 2 Stunden gekommen.
Absolut.
Ich finde es legitim, dass man in der heutigen Zeit, ich meine, jeder macht mit seinem Ausrüster irgendeinen Spürkuss und irgendwelche Versuche. Jetzt ist er nun mal da der schnellste Marathonläufer der Welt, nun auch im normalen Straßenmarathon ohne Laborbedingungen immer noch. Das muss der Kippturm erstmal schlagen. Da finde ich es okay, dass jetzt so ein großer Ausrüster und seine Sponsoren, dass man so ein Event, also erstmal finde ich es schön, dass man ums Laufen herum solche Events plant. Ich kann mich noch dran erinnern, dass früher du vielleicht auch der 400-Meter-Läufer Michael Johnson auch mal über 200 Meter, das war jetzt kein Laborversuch, aber der ist dann auch mal in so einem Special-Rennen angetreten. Ich glaube, wer war dieser 100 Meter? War's? Nee, es war noch nicht. Gegen wen ist er da noch gelaufen? Weißt du, worauf ich hinaus will? Rennen,
da Michael bin ich noch Johnson? Zu lange her.
Nee, pass auf, das muss ich eben ergoogeln, Leute. Ich will es nicht falsch sagen. Ich sitze hier am Rechner. Michael Johnson, der ist ja gelaufen, ein 200-Meter-Rennen gegen, ich weiß nicht, wer damals der Obermacker über die 100 Meter war. Es war die Generation vor Usain Bolt, glaube ich. Michael Johnson, 200-Meter-Rennen. Ich suche das noch.
Carl Lewis,
okay, komm, sagt mir noch was? Nee, Carl Lewis war vorher auch noch. Es gab mal so ein Rennen, ach, jetzt habe ich mich hier in was verstrickt, 200-Meter-Rennen gegen ein 100-Meter, ich weiß nicht, ob es der Amerikaner, ich komme nicht mehr auf den Namen, diese 200 Meter, ach, Michael Johnson gegen, ach, komm, ich reiche es gleich nach. Ich reiche es gleich nach, das finde ich. Was ich sagen wollte, dass ein Event, das sich irgendwie um die Leichtathletik dreht, um den Marathonlauf, finde ich erstmal gut. Ich kann das aus deiner Perspektive, der selber Profi ist, der selber Marathonläufer ist, kann ich das verstehen. Also deine Sichtweise kann ich verstehen. Ich finde es nicht schlimm, weil er hat es auf die Straße gebracht. Er hat es wirklich auf die Straße gebracht und ich finde es auch mit den Tempomachern, die dann ausgewechselt werden, das ist ja eh so ein Ding. Ich meine, ich habe gerade selber gesagt, wie schön es ist, sich mal bei den Mädels reinzuhängen, aber Tempomacher hin oder her, du musst ja alleine laufen. Es ist ja nicht so wie beim Radsport, dass du da irgendwie unglaubliche Prozentzahlen an Energie sparst. Also du musst es ja selber rennen. Insofern finde ich schon, dass man sagen kann, dass Eliud Kipchoge der erste Mensch ist, der die Marathondistanz unter perfekten, meinetwegen Laborbedingungen, unter 2 Stunden gelaufen ist. Das ist ja so.
Okay, ich finde es tatsächlich nach wie vor problematisch. Würde mich mal sehr interessieren, auch was ihr davon denkt, ne, unsere Hörer, wenn ihr uns da mal ein bisschen Feedback gibt, was eure Meinung ist. Das würde mich wirklich interessieren, da so ein kleines Meinungsbild mal zu bekommen. Also ich als Leistungssportler, der drin ist in der Szene, Profi ist, ne, ich sehe das wirklich sehr skeptisch, diese Aussage, und find die absolut nicht cool, weil es, finde ich, die Leistung, die reguläre Leistung einfach schmälert dann, wenn das jetzt einer schafft. Und das, finde ich, sollte so ein Marketing-Gag nicht als Folge haben, ist natürlich beabsichtigt gewesen. Aber ich hätte von Eliud eigentlich erwartet, dass er da das mehr wie so ein Gentleman auch macht und ich finde, das nicht unter die Nase reibt, dass, wenn jetzt noch einer unter 2 Stunden ist, er aber der eigentlich Erste ist, aber sich da Vorteile verschafft hat, die andere nicht haben. Also finde ich schwierig, aber ich kann auch deine Meinung verstehen, dass du sagst, er ist es immer noch aus eigener Kraft gelaufen. Ja, das würde mich super interessieren. Also schickt uns mal gerne ein paar Nachrichten dazu.
Kurz nachreichen von mir, dieser kleine Sprint-Exkurs. Es waren natürlich dann 150 Meter, weil Michael Johnson ist ja auch 200 Meter gelaufen. Er war 400-Meter-Läufer, das war seine Paradedisziplin, aber auch bärenstark auf 200 und ist dann gegen Donovan Bailey, den Kanadier, ein 150-Meter-Rennen, genau, ein 150-Meter-Rennen gerannt. Was er, glaube ich, gewonnen hat, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Da müsste ich mir jetzt hier den YouTube-Link reinziehen. Aber ich glaube, das Ding hat er gewonnen. Also ich gucke es hier gerade parallel. Ich werde es euch gleich noch erzählen. Aber noch kurz zu dir. Also was ich sagen muss ist, ich will jetzt gar nicht anfangen wieder mit Kipptum und Dopinggerüchten und so. Aber es ist, wie es ist. Der kam wie Phönix aus der Asche. Vielleicht ist er auch einfach ein bisschen stinkig, kann ich mir vorstellen, Eliud Kipchoge. Ja, ich meine, der Mann hat eine Karriere, die ist nachweisbar über Jahrzehnte. Der war schon in der Jugend stark, der war bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen. Der hat eine unglaubliche Bahnkarriere hingelegt und ist dann halt marathonreif geworden, hat diese Fabelzeiten erreicht. Und Kipchoge kommt aus dem Nichts. Das habe ich natürlich auch bei meiner Aussage so ein bisschen im Hinterkopf.
Ja, und das ist vielleicht auch ein bisschen der Frust von Boston drin, ne? Da, wo das erste Mal ja, gut, wenn man den London-Marathon von damals, ne, bei Elliott nochmal ausblendet, der unter Corona-Bedingungen ja so ein bisschen war, der jetzt auch nicht ganz gut lief, war das ja einer der ganz, ganz wenigen Misserfolge, die er erfahren hat und kam natürlich auch ein bisschen Gegenwind auf, medial. Ich weiß nicht, ob das auch eine Rolle spielte, aber fand ich eine sehr interessante Aussage und ja, finde ich cool, dass wir darüber gesprochen haben, weil ja. Bin ich auf jeden Fall drüber gestolpert. Eine Sache.
Ja, und eine Sache. Nee, nur ganz, ganz, ja, ganz, ganz kurz. Du kommst mir zu kurz, mein Freund. Du stehst mit diesen talentierten Ausnahmeläufern an der Startlinie in Berlin. Stell dich doch mal dazwischen.
Ja, natürlich ist das nach wie vor was Besonderes. Ich bin zwar schon jetzt immer wieder auch mal gegen Elliott gelaufen. Jetzt zum Beispiel zuletzt noch in Boston. Und ne, da habe ich es ja auch hautnah dann gesehen. Oder es ist natürlich auch cool, wenn du, ne, die ganzen Medien, alle Leute spekulieren, was war da los und so. Und ich habe den Typen dann natürlich im Callroom gesehen, habe gesehen, was er macht, wie er sich auf so ein Rennen vorbereitet, wie, ne, wie er dann da liegt, regungslos eine halbe Stunde mit dem Gesicht nach unten, sich komplett fokussiert und ja dann zum Warmlaufen geht. Ne, das ist natürlich schon cool. Das sind Einblicke, die man so nicht kriegt, wenn man nicht selber einfach hautnah dabei ist. Und das weiß ich auch nach wie vor zu schätzen. Und auch in Berlin wird das für mich auch wieder spannend sein, wenn da solche Leute an der Startlinie stehen. Bin natürlich aber auch bei sowas dann immer komplett auf mich selbst fokussiert, um da eben die perfekte Leistung abzurufen. Dafür machen wir ja jetzt gerade hier den Riesenaufwand. Aber wo ich gerade noch mal drauf hinaus wollte, Berlin ist für mich immer noch ein ganzes Stück weg. Das Training ist natürlich komplett darauf ausgerichtet. Aber wir können das Thema, bevor wir gleich zu unserem Gast heute noch kommen, können wir nicht ganz ausblenden, weil in den ein oder anderen Podcast oder auch in der Szene schon so ein bisschen ja, Gerüchte aufkommen, ein bisschen spekuliert wird und ja jetzt auch die Startliste raus ist. Bevor es soweit ist, nach der Berlin City Night am 12.8. geht es für mich noch auf ein kleines Abenteuer, was ich so noch nicht gemacht habe und wo ich mich richtig, richtig drauf freue, was wir in der nächsten Folge, ne, die am 8. August, also 4 Tage vor diesem Rennen erscheinen wird, nochmal ganz ausführlich beleuchten werden. Aber ich wollte es einmal angesprochen haben, ja, ihr habt recht, ich werde auf einer für mich völlig fremden Strecke starten, im völlig fremden Terrain, so ein bisschen wie der Schmitti sich in die Wildnis stürzt, so mache ich das auch. Ich werde bei einem Trail Run starten, bei Sierra Sinal, einem der renommiertesten Trail Runs der Welt. Ich bin da richtig froh, reingekommen zu sein, war so eine Sache, die mich schon sehr, sehr lange reizt, mal einfach zu gucken, wie man sich da schlägt, mit einer aktuell ja schon sehr guten Form aus dem reinen Marathontraining, aber ohne irgendwie spezifisch für Trailrunning trainiert zu haben. Ne? Einfach zu gucken, die ja vielleicht läuferische Überlegenheit, die man vielleicht auf der Straße hat, wie sehr man die in so einem unebenen Bergterrain dann halten kann oder ausspielen kann und wie sehr man eben dann verliert bei Bergabstücken und schwierigen Passagen, technischen Passagen. Das hat mich schon sehr, sehr lange beschäftigt, diese Frage, und ich habe eben jetzt tatsächlich die Möglichkeit bekommen, bei so einem renommierten Ding zu starten. Und ich habe schon gesehen, auch in der Startliste, und ich habe mich tatsächlich in den letzten Wochen sehr intensiv eingearbeitet in diese Trailrunning-Szene, habe alle möglichen Podcasts gehört, habe gelesen viel und kenne jetzt eben auch den einen oder anderen Star in dieser Szene. Es sind alle da, offensichtlich. Es ist unheimlich gut besetzt und ich springe da halt hier komplett ins kalte Wasser rein und werde da jetzt über, ich weiß nicht, 32 Kilometer oder sowas bei so einem Trailrun starten in der Schweiz. Ich glaube 2200 Meter Höhenmeter hoch, 1100 Meter runter und will einfach mal gucken, ja, was da geht, weil es eine komplett neue Szene für mich ist und die mich schon lange fasziniert hat und bin da richtig, richtig gespannt. Das ist wirklich so ein Gefühl, was ich schon seit vielen Jahren nicht mehr hatte. Vielleicht das letzte Mal so richtig vor meinem allerersten Marathon, wo man so überhaupt nicht weiß, was auf einen zukommt, wo man eigentlich nur gewinnen kann und ja, wenn es halt schlecht ausgeht, dann ist halt auch nichts verloren, ist nicht schlimm. Einfach mal zu gucken. Und ja, gerade weil meine Marathonvorbereitung jetzt ja unheimlich lang ist, es sind ja insgesamt 16 Wochen, was für mich einen kleinen Tick zu lang ist für so eine Marathonvorbereitung, ist das perfekt, so jetzt gerade bei Halbzeit der Vorbereitung, das ein bisschen aufzubrechen, da so einen kleinen Höhepunkt zu setzen und dann eben nach diesem Rennen, ne, wo ich mir dann so eine kleine Woche nehme, wo ich mir ein bisschen kürzer trete, auch im Marathontraining, dann wieder voll reinzugehen und dann die letzten Wochen bis Berlin eben zu haben. Und ja, freue ich mich wie ein kleines Kind drauf, wie auf Weihnachten vielleicht, wie auf die Bescherung. Und das steht eben am 12.8. an. Aber lass uns da nicht zu viele Worte jetzt drüber verlieren. Es ist ja noch ein bisschen Zeit und erstmal steht ein anderes Rennen vor der Tür. Aber es wird verdammt spannend und ich freue mich da richtig drauf. Also in der nächsten Folge können wir da sehr, sehr ausführlich drüber sprechen, gerne.
Also ich muss das natürlich kurz kommentieren, ne? Also ich sag mal, Taktik ist klar, frei nach dem Motto, ja, nach dem Motto eines der, man kennt so einen renommierten deutschen Lauf-Podcast, einer rennt, einer hinterher. Da solltest du im Prinzip derjenige sein, der hinterherläuft und einfach mal gucken, was passiert, würde ich behaupten. Das ist ganz klar, das hast du ja schon auch so leicht angeteasert. Aber ich muss sagen, der Henrik Pfeiffer auf gut Deutsch hat Eier. Also Wahnsinn. Also erstmal.
Ja, wer weiß, ne?
Lass uns erstmal schauen. Also erstmal muss ich. Ja, du, ich sehe das auch kritisch, ne? Das muss ich ganz klar sagen. Also erstmal finde ich es toll, dass du so wahnsinnig bist. Wirklich positiv, wahnsinnig. Du bist verrückt, du bist irre mit deinen. Mit deinen Starts, mit deinen Wettkämpfen, mit deiner Planung. Aber du hast, glaube ich, für dich einen Plan. Du hast für dich da deine ganz persönliche Pfeiffer-Struktur. Das ist richtig so, das ist wichtig so und insofern finde ich das gigantisch geil, dass du das machst und bin gespannt. Ich sage nur, also schnür die Wanderstiefel, ich sage nur, das wird, ich meine, das weißt du selber, wer bin ich, um dir sowas zu sagen, das wird ganz, ganz anders, ein ganz anderes Laufen, dieser Untergrund, das Terrain, dieses Rumgetippel, dann auch erstmal, ich habe mir die Strecke angeguckt, es geht ja am Anfang sehr, sehr lange bergauf und dann oben bist du auf so einem Plateau unterwegs und dann geht es zum Schluss runter, also allein dieses Bergauflaufen ist etwas, was du nie machst. Das kannst du nicht vergleichen mit dieser Straße in Kenia, langgezogen, was du da hochgelaufen bist. Das wird ganz, ganz anders sein. Das ist Klettern für dich. Da musst du deine Steigeisen einpacken. Also ich bin gespannt. Das werden ganz andere Belastungen. Ich will jetzt nicht dich irgendwie mürbe reden im Sinne von, das schaffst du nicht. Ich bin mir sicher, dass das dein Ding ist und auch, dass du da ein Top-Ergebnis abliefern kannst und auch schon bei diesem Ereignis abliefern wirst. Ich habe nur ein bisschen Angst um Berlin und um alles darüber hinaus, weil ich glaube, und dann höre ich auch auf, dieser 30er Anschlag, das wird Anschlag sein, da kannst du mir vorher sagen, harter Trainingslauf oder so, der wird dir länger in den Knochen stecken als so ein Tempo-Dauerlauf irgendwie im Training auf der Straße. Deutlich länger. Ich hoffe, du verletzt dich nicht. Ich bin sowas von heiß wie Frittenfett und hoffe, es gibt einen Livestream, da hänge ich dran.
Den gibt's. Aber wie gesagt, wir werden nächste Folge da ein bisschen mehr fachsimpeln und uns auch mal die Leute angucken, die jetzt tatsächlich starten. Das ist auch super interessant, wie viele Afrikaner auf einmal jetzt auch in dieser Szene unterwegs sind. Ne? Also ich habe mir die Startliste geguckt, auch da sind jetzt richtig viele Kenianer aus Itenen teilweise auch tatsächlich dabei. Und das zeigt ja auch, dass es immer heißer wird, das ganze Thema. Aber auch diese ganzen alten Trailrunning-Größen wie so ein Kilian Jornet, der ja auch sehr, sehr bekannt da ist. Das schauen wir uns nächste Folge mal wie ich im Detail an. Aber so viel sei schon mal gesagt. Ja, die Gerüchte, da ist was dran. Das stimmt, die Startliste ist jetzt raus. Schaut da gerne mal rein. Sia Final in der Schweiz ist ein Rennen, wo ich einfach mal ins kalte Wasser springen möchte. Und ja, freue mich da riesig drauf. Aber bevor wir diese Folge schließen. Wir haben natürlich noch mal ein absolutes Highlight für euch mitgebracht. Ich hatte die Gelegenheit, mit Caroline Nichols zu sprechen. Das ist die Gründerin von Three Bears. Three Bears, den kennt ihr natürlich, ne, wenn ihr unseren Podcast hört. Schon seit Tag 1 unser Werbepartner, auch von mir schon in der Vergangenheit, seit sehr, sehr vielen Jahren an meiner Seite. Ein ganz wichtiger Bestandteil, was eben auch meine Sporternährung angeht, ne, gerade beim Frühstück, ne, ist dieses Porridge. Sehr, sehr entscheidend, dass ich da eben gut über die Runden komme und mich ausgewogen ernähre. Und ja, da haben wir, weil da eben auch eine sehr spannende Geschichte hintersteckt, wie so ein Start-up tatsächlich dann gegründet wird in der Food-Branche und dann eben auch ausgerichtet sehr stark auf Sportler. Da haben wir ein sehr interessantes Gespräch geführt. Ne, Schmidt, ich glaube, du warst an dem Tag unterwegs, konntest nicht, deswegen habe ich allein mit der Caroline gesprochen. Aber wir haben natürlich eine perfekte Überleitung auch wieder. Wir haben ja die Folge eröffnet mit dem Löwen in Berlin. Und ja, die Geschichte von Three Bears hat so richtig begonnen, tatsächlich in der Fernsehsendung Die Höhle der Löwen. Da haben die gepitcht. Ach. Ja, war eine absolute Erfolgsgeschichte. Haben da unter anderem Frank Thelen gewonnen als Investor. Und das war wirklich sehr, sehr spannend, das so ein bisschen zu hören. Und ja, ich denke, lass uns einfach mal rüberschalten in das Gespräch. Sehr, sehr spannend, was hinter so einem Startup steckt, wie man das gründet. Und es ist ja super erfolgreich, ne? Wenn der mal in den Supermarkt so geht, in die großen Ketten oder auch bei DM rein, da steht dann halt Three Bears Porridge und das ist natürlich auch ein geiles Gefühl, wenn du ein Produkt selber entwickelst, vielleicht so ein bisschen aus einer Schnapsidee heraus und das dann so groß wird, dass du da jetzt eine riesen Firma hast und ein richtig cooles Startup gegründet, was jetzt eben auch überall in Läden steht und was du kaufen kannst, was eine sehr etablierte Marke geworden ist. deswegen, Bühne frei, ne? Das ist alles andere als jetzt
ein
großer Werbeblock, sondern mir ging es vor allem in dem Gespräch darum, zu zeigen, wie so ein Ding entsteht, ne? Weil das ist ja wie ich auch eine Gesprächspartnerin, die man nicht alle Tage bekommt. Und solche Einblicke finde ich persönlich, ne? Wir haben es ja auch bei der Folge mit Exakt Health mit dem Gründer Philipp Bilodell so ein bisschen mal gesagt, diese Gründergeschichten interessieren mich persönlich auch sehr, sehr stark, weil da eben auch viele Parallelen zum Sport drin sind, ne? Dieses ein Ziel verfolgen, das Ding erfolgreich gestalten, immer dafür hustlen, ne? Jeden Tag über einen langen Zeitraum hinweg auch viel in Vorleistung zu gehen, bis dann so ein Ding sich eben auch selber trägt. Ganz, ganz spannend. Und deswegen schalten wir dann einfach mal rüber zur Caroline. Gibt eine Menge her, das Gespräch. Und ja, wir verabschieden uns. Ich freue mich unheimlich schon auf die nächste Folge. Ne? Da können wir nämlich dann wirklich so richtig fachsimpeln, was dieses Trailrunning-Thema angeht. Ja, und dir, Schmitti, wünsche ich weiterhin gutes Training.
Junge, pack schon mal die Steigeisen ein. Ich wünsche dir auch ein gutes Training. Ich bleib am Ball. Leute, bleibt fit. Wir hören uns. Welcome, Caroline.
Ja, wir haben sie euch gerade schon angekündigt. Caroline Nichols ist hier und ich freue mich sehr, dich auch mal persönlich kennenzulernen. Wir hatten ja schon öfter mal Kontakt gehabt und jetzt bist du tatsächlich bei uns im Podcast als Gründerin von Three Bears, ein ganz spannendes Food-Startup, was natürlich auch für unsere Hörer und für uns alle, die gerne laufen, eine besondere Relevanz hat, weil es natürlich Sporternährung auch ist, ne, die wie ich zugeschnitten ist auf Läufe und deswegen ganz spannend, dass du da bist. Ich freue mich. Hi.
Hallo, ich freue mich auch.
Ja, erklär uns doch mal so ein bisschen, was hinter Three Bears tatsächlich steckt. Ne? Also die meisten werden es mit Porridge assoziieren, so hat Three Bears ja auch begonnen. Aber was deckt ihr eigentlich alles ab an Produkten?
Ja, also mittlerweile machen wir echt tatsächlich sehr viel. Es gibt jetzt Three Bears ja schon seit 7 Jahren. Wir sind immer noch ein kleines Unternehmen, also wir sehen uns auch eigentlich noch als Start-up, weil wir immer, sag ich mal, Dinge neu machen wollen und neu denken wollen. Und wir sind mit Porridge gestartet. Aber mittlerweile machen wir auch sehr erfolgreich Overnight Oats, also so die kalte Variante, weil die Deutschen einfach gern Böcher Müsli essen und wir das ein bisschen aufrütteln wollten. Wir haben ganz tolle Riegel, das Pocket Porridge, das sind unsere Haferriegel und Bio Porridge und Porridge speziell für Kinder, also wirklich eine große Vielfalt, alles rund um die Haferflocke. Und was uns halt immer sehr wichtig ist, ist, dass alles in Deutschland produziert wird, wir nie irgendwie Industriezucker verwenden, also das heißt, immer alles versuchen mit der Frucht und Trockenfrüchten, Gewürzen und so weiter zu süßen. Und was das Allerwichtigste ist, ist der Geschmack. Also bei uns, und egal ob man jetzt Sportler ist oder Mama oder weiß ich nicht, Businessmensch, es soll schmecken. Und auch gute, gesunde Ernährung darf gut schmecken und soll gut schmecken. Und das ist so das wichtigste Anliegen, was wir haben, ja.
Ja, wenn ihr unserem Podcast folgt oder auch mir bei Social Media folgt, ihr habt ja gesehen, ich bin ja schon seit vielen Jahren, wie ich mit Three Bears unterwegs, ist ein ganz wichtiger Partner von mir, der vor allem für mich als Sportler natürlich die Ernährung mir deutlich erleichtert, ne? Weil das tatsächlich ein ganz fester Bestandteil geworden ist, gerade beim Frühstück morgens. Das Porridge ist ja für mich unglaublich wertvoll, weil es natürlich eben für Sportler unglaublich gut geeignet ist. Was macht das Porridge aus deiner Sicht, wie ich, für Sportler, die auch leistungsorientiert unterwegs sind, zu einer guten Wahl?
Ja, ich weiß auch noch, wir haben ja mal ganz am Anfang telefoniert. Ich weiß, ob du dich noch erinnern kannst, Hendrik. Zwar ganz am Anfang, genau, habe ich dich gefragt, was du frühstückst. Und dann hast du gesagt, manchmal esse ich da so ein Schokocroissant oder Nutella und so. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt probierst du mal Three Bears aus und schaust mal, wie sich das bei dir auswirkt. Weil es gibt ja ganz viele Komponenten für Leistungssportler oder auch Amateursportler. Wenn man sagt, man will ein bisschen besser werden, da liegt natürlich Schlaf, spielt eine ganz wichtige Rolle. Aber eben auch die Ernährung. Und das kann so viel rausholen. Und ich bin selbst auch zum Porridge gekommen, während ich für einen Halbmarathon trainiert habe. Früher, also vor meinen 2 Kindern, war ich echt noch viel, viel laufen. Bestimmt 5-mal die Woche, das schaffe ich jetzt nicht mehr ganz. Und mein Mann hat damals für einen Ironman trainiert. Und wir haben beide, ich hatte damals auch echt so ein bisschen Weizenunverträglichkeit. Das hat sich jetzt zum Glück ein bisschen gegeben. Aber ich hatte immer so einen Blähbauch und ich habe einfach nicht so richtig gut. Ich habe gemacht, was ich konnte, Intervalltraining und so weiter und bin irgendwie nicht besser geworden. Und dann bin ich wirklich auf Porridge gestoßen und habe festgestellt, dass diese komplexen Kohlenhydrate, das ist ja sehr ballaststoffreich auch. Also das heißt, du bist so lange satt und dein Energiespiegel wird einfach schön gleichmäßig hochgehalten und es ist nicht wie so ein Zuckerschock auf einmal nach oben. Der Blutzuckerspiegel ist ausgeglichen und auch die ganzen Nährwerte, die im Hafer stecken und vor allem im Porridge, das ist das kannst du mit keinem anderen Getreide vergleichen. Also wir haben ja echt viel uns auch angeguckt. Das ist einfach einzigartig in dieser Nährstoffkombination. Und gerade bei uns, sag ich jetzt mal, wenn du da noch eine Mischung hast, wo du noch Trockenfrüchte mit dabei hast, die dir auch nochmal gute Energie liefern, dann hast du halt einfach, also ich sag mal, das ist kein Diätessen, ja, aber ja. Hafer und Porridge ist so gut bekömmlich. Du kannst eigentlich, wenn du jetzt nicht Intervalltraining machst, sondern einen Ausdauerlauf, kannst du relativ schnell nach dem Frühstücken auch schon anfangen, wieder zu trainieren. Je nachdem, ob man es jetzt mit Wasser oder Milch zubereitet. Aber das ist eben so, so gut verdaulich und liegt nicht schwer im Magen und liefert dir einfach andauernd Energie. Und deswegen ist es gerade für Ausdauersportler, also wir machen viel im Laufsport, Rennrad und so weiter, ist es perfekt.
Ist tatsächlich eine Sache, die ich bestätigen kann. Also wenn ich jetzt morgens dieses Porridge gefrühstückt habe, dass man da relativ weit mitkommt. Ne? Also wenn ich so ein Schokocroissant, was ich ab und zu natürlich auch immer noch mal mache, ne? Weil ich einfach auch ein Genussmensch bin. Aber es ist so, das schießt dein Blutzucker ja kurzfristig hoch. Dann hast du relativ schnell aber auch wieder ein Loch im Bauch. Ne? Und das ist wirklich cool, dass das mit dem Haferprodukten, also mit Porridge vor allem, so gut geht, dass du eine lange Zeitdauer überbrücken kannst. Und gerade eben morgens, ne, wenn man dann schon eine längere Trainingseinheit hat, da eben sehr weit mitkommt. Was ich sehr cool fand, ist, dass ihr ja immer weiter Innovationen reinbringt in die Produktpalette. Ne? Also es hat ja alles angefangen, wie ich, mit den ganz klassischen Porridge-Sorten. Kannst du vielleicht gleich auch mal kurz einen Überblick geben, was es da alles genau schon gibt. Aber ihr habt ja mittlerweile auch richtig viel experimentiert. Ne? Also gerade wenn ich jetzt daran denke, dass ihr auch jetzt für mittags euch schon was überlegt habt, eine Porridge-Lösung, ne, mit dem Ozotto. Mittlerweile, was steckt da noch alles drin? Haferbrot ist schon dabei, Pancakes, das fand ich natürlich persönlich auch sehr, sehr cool. Gib uns da mal so einen Überblick, was ihr da alles gemacht habt und wie viel Innovation da drin steckt.
Ja, also wir versuchen immer wieder, wir sagen auch als Free Bears, wir wollen immer Vorreiter sein, wir kopieren niemanden. Wir waren damals auch die Ersten, die so richtig Porridge eigentlich nach Deutschland gebracht haben. Also mein Mann ist ja Engländer, da ist auch die Idee damals entstanden. Wir haben zusammen in England gelebt, 6 Jahre, ich direkt nach der Uni. Und ich habe auch für die Foodbranche gearbeitet und war irgendwann so desillusioniert, dass da eigentlich überall einfach nur Aromen und Zucker drin ist. Und die meisten Sachen, und davon bin ich immer noch heute überzeugt, wirklich 2/3 von den Sachen, die du im Supermarkt kaufen kannst, sind nicht gut für dich. Es ist leider einfach so. Und es ist eigentlich total verrückt, wir leben im 21. Jahrhundert und wissen, dass durch gute Ernährung man Krankheiten vorbeugen kann, alles Mögliche. Und dann gibt es doch irgendwie noch so viel Scheiß auf gut Deutsch zu kaufen. Mhm. Und das war damals für uns dieses Anliegen. Wir wollten gründen, um saubere Lebensmittel, man sagt ja immer clean, ne? Clean Eating, also wo ich die Zutatenliste verstehe, die mir gut tun, wo jede einzelne Zutat irgendwie einen Mehrwert bietet. Und das versuchen wir dann auch immer bei unseren Experimenten. Also die Basis-Range sind nach wie vor die Porridges und da haben wir nach wie vor Bestseller wie den zimtigen Apfel. Ja, also das ist absoluter Bestseller. Die Leute lieben ihn auch im Sommer, schmeckt auch als Overnight Oats gut. Da ist einfach 30% Apfel drin. Apfelmehl, Apfelstücke, Apfelchips, das ist richtig, richtig hochwertig. Dann der feine Kakao. Bei uns hat Kakao nichts mit Schokolade zu tun in dem Sinne, sondern auch da, das ist ja alles pflanzlich, was wir machen. Das ist dann die Süße aus den Datteln und da kommt Kakaonips dazu und Kakaopulver. Ja, und dann haben wir eben so Sachen, so verrückte Sachen, mit denen wir experimentiert haben, wie zum Beispiel Ozotto. Das ist das gesunde Risotto auf Haferbasis in Tomate, Paprika oder Pilzlauch. Und das kannst du dir dann so als als Lunchbowl zum Beispiel zubereiten. Machst vielleicht noch ein bisschen Spinat obendrauf oder Avocado, was auch immer. Und hast halt immer echt schnell eine tolle Mahlzeit. Und es ist immer witzig, wir haben manchmal so Kritiker, sag ich mal, oder die uns ein bisschen so, also ich habe öfters mal auf Messen oder Verkostungen so jemand, der sagt, ich mache mir mal ein Porridge selbst, das brauche ich nicht. Und dann probieren die es, sagen, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, so kriege ich das nicht hin. oder die andere Fraktion an Kindern, die sagt, nee, Haferbrei, Haferschleim, das habe ich als Kind essen müssen, das ist nichts für mich. Und dann probieren sie zum Beispiel unsere Overnight Oats, die halt einfach wirklich, das ist wie so, ja, Böchermüsli neu gedacht, sag ich immer, weil Böchermüsli ist im Endeffekt Rosinen und Sahne. Aber dann in Sorten wie Erdbeere, Mango, Kokoskakao, Bananensplit, Eiskaffee, also wirklich richtig tolle Sorten. Und dann sind immer alle hin und weg. Und das ist so unser Ziel. Wir wollen die Leute überraschen auch, dass Hafer und gesund eben so lecker sein kann. Weil ich bin der Meinung, man bleibt nur bei was einem schmeckt. Sonst machst du das mal ein paar Monate und dann denkst du irgendwann, boah, nee, also ich kann diesen Shake nicht mehr trinken oder was auch immer, ja. Und deswegen ist es immer unser Anliegen, dass auch der Genuss nicht zu kurz kommt, ja.
Ja, du sagst es so beiläufig, ne? Aber das ist ja wirklich Wahnsinn, was dahinter steckt, ne? Also so, überhaupt so eine neue Geschmacksrichtung rauszubringen. Nee, ihr macht das ja jetzt wirklich wie am Fließband gefühlt. Was steckt denn dahinter, ne? Also wenn ihr jetzt so eine neue Sorte rausbringt wie Bananasplit oder Eiskaffee, ne? Was ja schon sehr exotisch ist, oder auch die ganz klassischen Apfelzimt. Wie läuft das so? Wie groß ist da dein Team? Du hast ja, wie ich jetzt,
ganz ein klein.
Richtig großes, aber schon großes Unternehmen aufgebaut. Ne? Wenn man jetzt mal wirklich unterwegs ist in den Läden, dann steht da tatsächlich eben auch Three Bears im Regal. Ne? Und das nicht bei den kleinen Sachen, auch bei DM, ne? Auch bei den großen Supermarktketten. Wie hast du dir das Ganze aufgebaut und wie läuft das, wenn der so ein Produkt rausbringt?
Ja, also was man ganz ehrlich sagen muss, wir machen das jetzt seit 7 Jahren und das ist immer noch wie am ersten Tag. Man muss einfach, ich sage immer, von nichts kommt nichts. Du musst einfach hart arbeiten. Das ist so. Das ist im Sport ja auch so. Du kannst ja nicht sagen, ich laufe jetzt hier meine Bestzeit und hoffe, dass ich nicht so viel trainieren muss. Und genauso ist es halt da auch. Wir arbeiten wirklich auch viel. Wir sind ein kleines Team von ungefähr 20 Leuten. Und in der Produktentwicklung ist die Madeleine, die macht komplett Produktentwicklung. Und ich, also früher habe ich das komplett alleine gemacht. Und als dann die Kinder kamen, habe ich gesagt, das schaffe ich nicht mehr. Und ich bin aber schon noch sehr involviert, weil es auch mein, da hängt mein Herz dran an neuen Sorten und so. Und wir haben eben Produktionspartner, also wir produzieren nicht selbst, aber wir entwickeln hier die Rezepturen. Wir haben auch hier verschiedene Zutaten, wir überlegen uns verschiedene Rezepturen. Ganz viel Brainstorming immer. Was ist denn beliebt bei Eissorten? Was sind beliebte Joghurtsorten? Was sind vielleicht, weiß ich nicht, Trendkuchen? Wie können wir das irgendwie nachbauen? Ist das möglich? Ganz vieles funktioniert auch oft nicht. Also wir würden zum Beispiel super gerne, mal so Cheesecake Overnight Oats machen oder so. Aber Cheesecake ist halt nur mal, also das kannst du nicht nachempfinden mit natürlichen Zutaten, ja? Weil die sowas machen, das ist dann einfach nur volles Aroma. Das geht halt nicht. Manche Dinge funktionieren. Wie Bananensplit zum Beispiel, weil wir da mit Kakaonips und getrockneten Bananen und so, da kann man dann wieder so ein bisschen experimentieren. Aber ja, es geht schon sehr viel Arbeit in so eine Sorte. Und wir verabschieden auch nur Sorten, wo wir alle 100% überzeugt sind. Und dann weiß man trotzdem nicht, funktioniert's, ne? Also nicht so, dass jede Innovation immer total gut ankommt. Das ist einfach, also das kann mal so sein, dass man eine zündende Idee hat, die sofort funktioniert. Und dann ist es relativ schnell entwickelt. Und dann gibt es Sachen, die brauchen mal 2 Jahre oder so. Also was ich verraten kann, es kommt jetzt dann im Herbst. Wir machen jetzt gerade ein bisschen Sommerpause an Launches. Ja, also jetzt ist erstmal ein bisschen ruhiger. Und dann kommt im Oktober wieder was Neues. Und das ist ein Projekt, das haben wir seit 3 Jahren immer mal wieder versucht, dann wieder weggelegt und so weiter. Und dann ist es da im Oktober dann soweit.
Aber Beispiel ist mal, wenn wir bei DM mal bleiben, ne? Wenn man da jetzt wirklich in das Regal rein möchte, wie läuft denn sowas? Geht man dann einfach dahin zum Chef von DM und sagt, hier, ich habe hier was richtig Cooles, schaut euch das mal an? Also was ist da der Weg? Ja. Das würde mich auch sehr interessieren.
Ja, das ist natürlich auch ein langer Weg. Ja, also wir sind mittlerweile ganz gut vertreten, auch bei Edeka, Rewe und so weiter, ne? Und bei DM eben national mit 2 Biosorten. Da übrigens kann ich euch nur empfehlen, also Nussiger Kakao, Pinke Beere sind bei DM und die sind fantastisch. Also Nussiger Kakao, das schmeckt wie Brownie zum Frühstück, aber gut, das nur am Rande. Also da gibt es natürlich Einkaufsteams, da gibt es dann einen speziellen Einkäufer für Cerealien oder für den ganzen Grundnahrungsmittelbereich und dann muss man da anklopfen, da muss man gucken. Also bei DM hat es zum Beispiel sehr lange gedauert bei uns, weil wir anfangs keine Biolinie hatten, die wollten unbedingt eine Biolinie, dann haben wir eine Biolinie entwickelt und dann sind es ganz viele Runden, also dann versucht man eben mit verschiedenen Präsentationen, Argumenten den Einkäufer zu überzeugen, dann gibt es Verkostungen, ja, und mit etwas Glück und Überzeugungskraft hat man vielleicht dann die Chance, dass man so einen Test mal bekommt, dass man guckt, okay, die stellen das mal so ein paar Märkte oder wie auch immer und man guckt, funktioniert das, wird es gekauft und dann wird es ausgeweitet. Aber das ist immer so ein bisschen anders. Also genau, aber so ist normalerweise der Weg ins Regal. Aber es ist nicht von heute auf morgen, dass man da mal kurz anklopft und sagt, wir hätten gern, sondern das ist schon auch ein langer Prozess.
Du hast ja gerade gesagt, du warst und bist ja immer noch auch selber Läuferin. Wie intensiv machst du es noch und ja, was für Ziele verfolgst du da? Also ist deine Motivation, dich fit zu halten? Hast du wirklich so Ziele, ich möchte mal vielleicht einen Marathon mal bewältigen? Wie bist du da unterwegs?
Ja, mein Mann hat mich jetzt gerade versucht zu überreden, den Berlin-Marathon mitzulaufen. Habe ich gesagt, nein.
Also ah, schade, dann wären wir zwei gewesen.
Ja. Ah, okay, da kann ich sag dem Tim Bescheid, dass du da bist. Der läuft ja mit seiner Schwester. Die läuft den erst mal Marathon. Also für mich ist tatsächlich Laufen ist schon mein Sport. Aber ich bin tatsächlich, also mit zwei Kindern, ich bin noch nicht so fit wieder, dass ich mich so wohlfühle, dass ich sage, ich mache jetzt hier total bei irgendwelchen Läufen mit oder so. Momentan ist es eher Ausgleich. Und ich schaffe auch nur so zweimal die Woche, aber hoffe jetzt dann wieder mehr zu machen. Jetzt ist meine kleine Tochter ist jetzt auch in der Kita eingewöhnt endlich. Ja. Und jetzt sind beide in der gleichen Einrichtung. Und das ist jetzt so mein Ziel, dass ich jetzt vormittags dann, bevor ich ins Büro gehe, wieder so eine Laufroutine. Weil ich glaube, jeder weiß es ja und auch die Zuhörer, Zuhörerinnen hier, wenn man einmal raus ist, ist es immer ganz schwer, wieder so reinzukommen. Und momentan bin ich ein bisschen raus und schaffe es immer nur so zweimal die Woche und dann ist es nicht genug, dass man sich so richtig fühlt, so, ah ja, okay, ich bin jetzt hier im Flow. Also mein Ziel ist erstmal dreimal die Woche wieder laufen zu schaffen und dann vielleicht erstmal, ja, mit so einem 10-Kilometer-Lauf zu starten, so einem Stadtlauf mal mitzumachen und dann vielleicht mal wieder einen Halbmarathon. Ob ich mir einen Marathon zutraue mal, das weiß ich nicht. Mal gucken.
Ist auch tatsächlich genau die richtige Herangehensweise. Ne? Auch wenn, wir haben ja auch einige, die unser Podcast hören, die tatsächlich jetzt komplette Anfänger sind, noch vielleicht auch lange Zeit gar nicht gelaufen sind. Und da ist, wie ich dann auch die richtige Herangehensweise zu sagen, ich setze mir ganz kleine Zwischenziele. Hau mir jetzt nicht das große Ziel um die Ohren, direkt einen Marathon zu laufen, sondern erstmal eine Regelmäßigkeit reinbringen, hast du genau richtig schon geplant und dann vielleicht wie ich mit so einem kleinen Event anzufangen. Das ist genau der richtige Weg, den man da gehen muss. Und das Schöne ist wirklich, dass wenn man jetzt mal vielleicht ein halbes Jahr auch mal oder länger raus war, dass es relativ schnell dann aber auch wieder Spaß macht. Es sind schon so 2-3 Wochen, die man so ein bisschen überwinden muss. Und dann merkt man aber auch ganz, ganz schnell, dass es wieder vorangeht. Und dann ist es auch wieder total erfüllend. Also das ist die gute Nachricht daran, dass man einmal gegen so eine kleine Hürde anläuft. Wenn man die aber überwunden hat, dann kommt es wieder. Ne? Und deswegen, es lohnt sich. Bleibt da auf jeden Fall dran.
Ja, ja. Also momentan ist es auch so, ja, wie du schon sagst, man muss das erstmal wieder, ich weiß, dann kommt auch dieses High und wie du dich nach dem Lauf fühlst, ist ja auch immer Wahnsinn, ja. Deswegen, ja, man muss dranbleiben. Ich weiß ja, wie man sich fühlen kann damit. Und genau, wenn wir in einem Monat sprechen, dann bin ich wahrscheinlich schon wieder sehr viel fitter.
Du hast ja gerade angesprochen, dein Mann, ne? dass der jetzt richtig ambitioniert ist, wenn er da wie ich, Richtung Berlin-Marathon sich orientiert.
Ja.
Ist er ein begeisterter Sportler?
Ja, ja, tatsächlich. Und er hat es auch trotz Kindern nie ganz so schleifen lassen wie ich. Mal gut, ist natürlich auch, der hat ja auch keine Schwangerschaften durchlebt, ja. Aber der ist, also Rennrad und Laufen ist so seine große Passion. Und der ist auch schon, ich weiß gar nicht, der wievielte Marathon das ist. Was bei ihm ein bisschen gemein ist im Vergleich zu mir, es fällt ihm sehr leicht. Also der braucht eine Woche und dann ist er irgendwie wieder. Ja, ja, er hat da schon, er hat auch sehr lange Beine. Aber also er ist schon New York, München, Chicago, also schon einige gelaufen. Und genau. Und Berlin ist ja auch relativ flach, da freut er sich schon drauf.
Genau.
Wir haben auch übrigens als Three Bears vor 4 Jahren in Berlin mal ein bisschen gesponsert, also Pakete ausgegeben und so. Und haben dann aber festgestellt, dass es mehr Sinn macht, das wirklich bei lokalen, regionalen Läufen zu machen, weil in Berlin natürlich irgendwie 50% nicht aus Deutschland kommen. Und dann hatten wir da ganz viele Fragen, oh, where can I buy this in the US? Und dann habe ich gesagt, nee, kann man aber nicht.
Genau. Nicht oder noch
aber,
nicht?
Ja, nicht tatsächlich. Also in Europa kann man uns bestellen, aber nach Amerika schicken wir tatsächlich noch nicht.
Ja. Aber du hast gerade angesprochen, ihr seid ja tatsächlich auch in der Sportwelt dann wirklich präsent auch, ne? Mit Sponsoren. Auch wir haben eine Kooperation, die wir machen bei Social Media. Ja, welche Bedeutung hat das tatsächlich für euch, diese ganze Sportwelt? Ne? Weil das natürlich viele Überschneidungen hat, wenn man ein Produkt herstellt, was für Sportler wirklich auch geeignet ist. Hat das eine große Relevanz für euch und was sind da so die Schwerpunkte?
Ja, also gemischt. Ich sage immer, wir sind keine pure Sportlermarke, so sehen wir ja auch nicht aus. Also wir sehen ja auch nicht aus wie Functional Food oder wie jetzt irgendwelche Powerriegel und so weiter. Aber die Sportler, die es ein bisschen auskennen und auch, wie gesagt, Rennradfahrer, Läufer, die sagen, hey, ich esse viel lieber so ein Pocket Porridge, so ein Riegel von Three Bears, der irgendwie 5 Zutaten hat, ich verstehe die. Die geben mir genau das Gleiche, wenn nicht besser, als so ein künstlicher Riegel, der eine Zutatenliste hast, wo du denkst, okay, was ist denn da alles drin? Aber wir machen nicht so viel explizit Sportmarketing, würde ich jetzt sagen. Wir haben es mal eine Zeit lang ein bisschen mehr gemacht und jetzt sind wir eher so ein bisschen ja, die, die uns gerne vertreten und die das gerne essen und es passt, aber eher ausgewählt. Weil ich immer sage, das Schöne bei Three Bears ist, das kann der Papa vor Marathon essen, das kann aber auch das Kind essen. Und also es ist so für jeden. Und das ist so immer uns ganz wichtig.
Wir haben ja gerade über deinen Mann auch kurz gesprochen, so, ne? Das, was wir dazu ja sagen müssen, dass er natürlich gemeinsam mit dir bei Three Bears unterwegs ist, ne? Und ihr den Laden sozusagen zusammenschmeißt.
Ja, wir haben zusammen gegründet, ja.
Und das ist natürlich eine ganz interessante Geschichte, ne? Also die Frage muss ich noch stellen. Ihr seid ja durch die Höhle der Löwen gegangen, ne? Also wer es nicht kennt, im TV eine Gründerserie, sehr bekannt und auch sehr erfolgreich und wie ich eine ganz, ganz große Bühne, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu gründen. Ja, und ihr wart da tatsächlich drin. Ihr saßt vor den Juroren, ihr saßt vor dem Frank Thelen, ne? Also vor den wirklich ganz, ganz renommierten Leuten, die in der Unternehmerszene in Deutschland da sind. Was hat damit auf sich? Wie kommt man in die Höhle der Löwen rein und wie konntet ihr euch da diesen Auftritt zunutze machen, um dann wirklich auch durchzustarten?
Ja, das ist jetzt auch schon 6 Jahre her, muss man sagen. Und wir waren damals noch ganz, ganz klein und die haben uns damals tatsächlich angeschrieben, ob wir uns nicht bewerben wollen. Und es war dann ein langer Bewerbungsprozess mit Bögen ausfüllen, Videos schicken und so weiter. Und dann haben wir lange gar nichts gehört. Und dann riefen die auf einmal an, wollte nächste Woche ins Studio kommen. Und dann ging das aber mal ganz schnell und du übst irgendwie so einen Pitch und denkst dir so, um Gottes Willen, was kann ich jetzt in einer Woche noch alles vorbereiten? Und es war schon unglaublich aufregend. Also anders kann man es gar nicht sagen. Ich meine, wir hatten gerade unsere erste Praktikantin eingestellt. Also wir waren wirklich noch ganz, ganz klein. Ja, ich glaube, so aufgeregt war ich selten im Leben tatsächlich. Wenn nicht, ja, also du weißt halt einfach, klar, in dem Studio sind zwar in dem Moment vielleicht, weiß ich nicht, 30 Leute oder so, 40 Leute, aber das werden ja am Ende Millionen Menschen anschauen. Und wenn du dich verhaspelst oder du irgendwie ein bisschen dumm rüberkommst oder so, das kann ja auch geschnitten werden. Du unterschreibst ja vorher die kompletten Rechte. Also das heißt, sie können ja machen, was sie wollen. Und du denkst so, oh Gott, was, wenn ich das jetzt Blackout habe oder was, ne? Aber zum Glück hat es funktioniert. Ja, wir hatten keine Blackout, beide nicht. Und wir haben einen Deal gemacht und der hat natürlich dann schon auch so unsere Reise ein bisschen verändert, ja.
Ja, ist es euch ja tatsächlich gelungen, dass dann eben auch Leute eingestiegen sind von den Juroren, ne? Ich glaube, die Caroline Nicole, wie heißt sie nochmal?
Judith Williams.
Judith Williams, genau. Ich hatte eben das Britische im Kopf. Genau. Und Frank Thelen.
Ja, ja, ja. Ne?
Also wirklich auch zwei ganz, ganz große Namen und das ist natürlich super interessant. So, wenn solche Leute da jetzt eben einsteigen, was passiert dann genau und wie muss man sich das vorstellen? Stellen die dann euer komplettes Konzept nochmal auf den Kopf oder haben die wie ich dann diese unterstützende Wirkung und pushen das ein bisschen? Das ist ja bestimmt auch was wie ich Spannendes, ne? Wenn dann diese ganz großen Player auf einmal mitbeteiligt sind und mitmachen bei dem eigenen Projekt. Wie hast du dich da gefühlt und wie hast du es erlebt?
Ja, das war total gut. Also wir waren ja auch an einem Punkt, also wir waren so ein halbes Jahr alt, hatten quasi die Idee getestet und da war was dran, deswegen sind die ja auch mit eingestiegen. Und dann, sag ich mal, so Profis mit reinzubekommen, die halt wirklich von A bis Z mal alles so ein bisschen in Frage stellen. Wo produziert er? Kann der Produzent auch höhere Mengen produzieren? Wie macht ihr die Logistik? Warum schaut euer Webshop so aus? Kann der Webshop mehr Besucher aushalten und so? Also die haben halt wirklich, Entschuldigung, alles professionalisiert und uns dann fit gemacht für diese TV-Ausstrahlung, wo dann auf einmal wahnsinnig viel, ne, Aufmerksamkeit auf die Marke kommt und das hat schon richtig, richtig gut funktioniert, ja.
Ja, cool. Wenn du jetzt einen Tipp geben müsstest für Hobbyläufer, ambitionierte Läufer, die jetzt gerade mitten im Training stecken, eine coole, intensive Trainingswoche überbrücken wollen, was wären da deine Produkttipps, wo du sagst, das ist für die Sportler das was wir im Sortiment haben, was am meisten bringt, um wirklich so einen aktiven Alltag zu bewältigen und vielleicht auch aus deiner Sicht deine Lieblingsprodukte, was am besten schmeckt.
Ja, ja. Also was natürlich ganz toll ist, was perfekt für Sportler ist, ist eine Linie, die wir neu entwickelt haben, Anfang des Jahres, Power Porridges. Ich weiß nicht, ob du die schon probiert hast.
Genau, genau. Ich glaube, im Mai habe ich da einen kleinen Post nochmal zugemacht, ne, dass bevor ich in Sonsbeck ein kleineres Rennen gerannt bin, habe ich auf jeden Fall schon getestet, ne, High-Protein-Porridge.
Genau. Da gibt's, das sind drei verschiedene Sorten und die haben alle eine andere Superkraft, sag ich immer. Also es ist ein High-Protein-Porridge in der Sorte Kakao. Das schmeckt richtig schön schokoladig, aber hat eben auch richtig viel Proteine und es hilft natürlich auch nochmal für die Regeneration danach, dann Muskelaufbau und so weiter. Das ist perfekt. Proteine machen ja auch nochmal länger satt, also kann man auch vorher essen. Dann haben wir einen Apfel-Ingwer Porridge mit extra Vitaminen, also so ein Immunboost quasi. Schmeckt jetzt auch im Sommer herrlich als Overnight Oats, also einfach nur mit Milch oder Wasser angesetzt und dann so kalt mit Joghurt, Beeren obendrauf. Und dann haben wir, das ist auch sehr beliebt, ein präbiotisches Porridge, Kirschbanane, also so traditionell Kiba, auch Teil dieser Power Range. Und es hat eben nochmal extra Präbiotika mit drin für eine gesunde Darmflora. Und wenn dem Darm das gut geht, sag ich immer, dann geht es auch dem gesamten Körper gut. Also das sind nochmal so extra Power Porridges, speziell für aktive Menschen und die eben so ein bisschen auf diese Sachen achten wollen. Aber grundsätzlich, also ich finde unsere Riegel auch für unterwegs und so weiter, wenn man sagt, man hat einen längeren Lauf, man will sich nochmal so einen Riegel reinhauen, ja, der gibt gute Energie. Der hat ja bis zu 30-40% Hafer und dann eben auch noch die Trockenfrüchte, die Frucht passen. Das ist fantastisch. Und was du vorhin schon angesprochen hast, was ich auch echt super finde, auch jetzt im Sommer, sind wirklich die Oatsottos. Also wenn man sagt, man will da auch nochmal ein gesundes Lunch oder Dinner, da kann man auch zum Beispiel mal sich so eine Buddha Bowl machen und statt Couscous, Quinoa oder was auch immer, macht man dann eben so eine kleine Oatsotto-Beilage und hat so eine richtig gute Sättigungsbeilage oder macht sich ein gesundes Risotto und das geht halt einfach so schnell und man kann auf solche Sachen wie Weizenmehl, ne, Brezen, Semmeln und sowas verzichten. Also das wären so meine Top-Sportler-Tipps, würde ich sagen, aber ansonsten kann man auch bei den anderen nicht falsch liegen.
Ja, wenn, man gerade darf auch einfach Oatsottos.
Nach dem eigenen, ja.
Fand ich super angenehm, diese Oatsottos. Ich bin ja selber jetzt nicht allzu begnadet in der Küche. Und ist ja wie so, du musst ja einfach nur ein bisschen Wasser dazu kippen, das Oatsotto rein, warm machen und dann ist es fertig. Ne? Dann kann man, wenn man will, eben noch ein paar Toppings nach Gusto drauf machen, ein paar Tomaten, was auch immer. Und dann ist das da so. Ne? Und das ist natürlich jetzt für Sportler sehr, sehr praktisch. Was ich auch noch toll fand, war tatsächlich euer Hafermilchpulver. Weil das tatsächlich,
ich weiß nicht,
ob du das so auf dem Schirm hast, das ist für uns als Sportler unglaublich wertvoll, wenn wir in Höhentrainingslager fahren in exotische Länder, jetzt wie zum Beispiel in Kenia, ne, da, wo du nicht unbedingt so einfach an Hafermilch kommst und wenn du den Koffer voll machst mit Hafermilch, dann ist der Koffer aber auch schnell voll, ne, und dann ist das Gewicht schnell erreicht mit den 23 Kilo. Aber dadurch, dass man mit den 300 Gramm Hafermilchpulver am Ende 3 Liter Hafermilch mit Wasser, ne, das, was man ja dann da oben auch kriegt, locker herstellen kann, ist das für uns als Sportler eine Riesenersparnis, ne, weil wir dann einfach, oder ich einfach da oben Hafermilch habe, aber am Ende nur 300 Gramm mitnehmen muss in so ein Beutelchen, anstatt 3 Kilo Hafermilch zu schleppen. Und ich weiß nicht, ob das bewusst war von euch, aber war tatsächlich ein Riesen-Benefit, den ich in Kenia mir zunutze gemacht habe.
Ah ja, okay. Ja, gut zu wissen. Ist jetzt leider momentan ausverkauft. Mal gucken, ob das nochmal kommt. Ja.
Wissen habe ich zum Glück noch.
Ja, okay, super.
Ja, cool. War super interessant. Danke für deine Zeit
und
für die Einblicke. Und ja, wie gesagt, auch so hinter die Kulissen mal zu schauen, bei so einem Höhle-Löwen-Auftritt, finde ich persönlich auch super spannend. So, ne? Weil man kriegt ja immer nur so ein bisschen diese Fernsehversion mit und dass man da eben genauso nervös reingeht wie in so einen Wettkampf und den Boost geben kann, den man am Ende dann braucht, um wirklich auch durchzustarten. Super, super cool, ne?
Ja, ja. Nee, da geht man schon nervös rein. Das ist auf jeden Fall so. Okay, super.
Caroline, vielen Dank.
Danke dir.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Wir hoffen, euch hat das Gespräch mit Caro gefallen. Es waren sicherlich ein paar Einblicke hinter die Kulissen, die man nicht jeden Tag bekommt. Und das Team von Threebears war so nett, uns extra für diese Folge nochmal einen besonderen Rabattcode mitzubringen. Schmitti, du hast ihn dabei.
Ja, Caro, wir danken dir. Caro, wir danken dir. Auf jeden Fall, Rabattcode lautet Marathon15. Ja, dann gibt's was Leckeres bei Threebears mit 15% Rabatt. Ja, hier exklusiv für unseren Podcast, einer rennt, einer hinterher. Also vielen Dank. Also ich fand es auch interessant, die Einblicke, und bin nach wie vor richtig heiß auf deinen Trailrun und auf unsere nächste Folge.
Ja, Schmitti, danke. Ja, 15% aufs ganze Sortiment, wie ihr gerade gehört habt, eine Menge mehr als nur Porridge. Schaut da gerne mal rein und wir hören uns nächste Woche dann mit der Vorschau auf Sia Sinal, auf den großen Trailrun. Ciao, ciao.